Ein kalter Novemberwind jagte durch die 116th Street. Er rüttelte an Mülltonnendeckeln, saugte Rollos aus halboffenen Fenstern und klatschte sie von außen gegen die Scheiben. Und er vertrieb zwischen 7th und 8th Avenue fast alle von der Straße, bis auf ein paar gehetzte Passanten, die versuchten, dem wilden Ansturm vornübergebeugt die kleinstmögliche Angriffsfläche zu bieten. Jeden Schnipsel Papier packte er auf seinem Weg. Theaterzettel, Anzeigen für Tanzveranstaltungen und Logentreffen, das dicke Wachspapier in das Brotlaibe und das dünnere in das Sandwiches gewickelt worden waren, alte Kuverts, Zeitungsseiten. Im Rinnstein grabbelnd wirbelte der Wind die Fetzen hoch, bis ein wahrer Papierblizzard die wenigen Passanten traf. Der Wind fand sogar Zeit, in Eingänge und Lichthöfe vorzustoßen, Hühner- und Kotelettknochen aufzustöbern und sie im Rinnstein vor sich herzutreiben. Er tat alles, um die zu entmutigen, die noch unterwegs waren. Er fegte ihnen allen Dreck, Ruß und Staub von den Gehwegen in die Nasen. Er schwerte ihnen das Atmen. Er pustete ihnen Schmutz in die Augen und nahm ihnen die Sicht. Er piekte ihre Haut. Er wickelte ihnen Zeitungsseiten um die Beine, so dass die Leute sich verhedderten und fluchten, mit den Füßen stampften und nach dem Papier traten. Der Wind wehte es immer wieder zurück, bis sie sich bücken und mit der Hand befreien mussten, worauf er sich prompt ihre Hüte schnappte, ihnen die Schals von den Hälsen zerrte, ihnen unter die Mantelkragen fasste, ihnen die Mäntel aufblies und blähte. Er hob Luti Johnson das Haar aus dem Nacken, so dass sie sich dort, wo es noch ebenso weich und warm gelegen hatte, plötzlich nackt und kahl vorkam. Sie fröstelte, als ihr der kalte Wind den Hals hinunter und über die Schläfen strich. Er wehte ihr sogar die Wimpern von den Augen. Ein kalter Luftschwall erfasste ihre Augäpfel, und sie musste blinzeln, um die Buchstaben auf dem Schild entziffern zu können, das über ihrem Kopf schaukelte. Immer wenn sie glaubte, es fest im Blick zu haben, klappte der Wind es wieder weg, und sie konnte nicht erkennen, ob da was von 3 oder 2 Zimmern stand. Wenn es 3 waren, naja, dann würde sie reingehen und bitten, sie sich ansehen zu dürfen. Wenn es nur 2 waren, tja, dann hatte es keinen Zweck. Trotz der Böen, die das Schild wild tanzen ließen, sah sie, dass es wohl schon lange da hing. Denn wo Regen und Schnee den ursprünglichen Anstrich über die Jahre bis aufs Eisen heruntergefressen hatten, zogen sich Rostspuren über das Weiß wie Blut. Es waren 3 Zimmer. Einen Augenblick hielt der Wind ihr das Schild hin und riss es gleich wieder hoch, bis es fast waagrecht von der Stange abstand, die es am Gebäude hielt. Sie las schnell: 3 Zimmer, Dampfheizung, Parkettboden, solide Mieter, günstig. Sie sah sich die Fassade an. Parkettboden hieß in dieser Gegend, dass die Dielen vergilbt und scheckig waren und dass weder Firnis noch Schellack die Schrammen und Spuren von jahrelang über die Dielen geschobenen Möbeln, von den Einschlägen der Zeit, von Kindern, Säufern und schmutzigen, schlampigen Frauen wettmachen könnten. Dampfheizung hieß, es schepperte und klopfte frühmorgens in den Heizkörpern und dann zischten sie den lieben langen Tag. Solide Mieter waren in solchen Häusern, in denen Schwarze wohnen durften, alle, die die Miete aufbringen konnten. Also würden manche sauflustig, großmäulig und streitsüchtig sein, zu Stimmungstiefs neigen, heulen und fluchen und dann wieder zu nicht weniger wilden Höhenflügen. Und weil das Haus sicher dünne Wände hatte, dachte sie, na, da wären die braven und die bösen Leute, die Kinder, die Hunde und der ganze Gestank eben zu einem einzigen wüsten Haufen zusammengepackt, und diesen bunten Haufen nannte man dann solide Mieter. Der Wind hebelte an ihrer roten Kappe, und wie vor Ärger darüber, dass er sie der Verankerung aus Haarklammern nicht entreißen konnte, blies er Luti eine Wolke aus Staub, Asche und Papierfetzen ins Gesicht, in Augen und Nase. Er schlug ihr auf die Ohren, verpasste ihr eine letzte bittere Watsche als Ausdruck seines Unmuts darüber, dass es ihm nicht gelang, sie zu verscheuchen. Luti stemmte sich gegen das Wüten, entschlossen, ihre Überlegungen zu der Wohnung zu Ende zu bringen, ehe sie sich zu einer Besichtigung entschloss. Günstig, tja, das konnte alles Mögliche heißen. An der 8th Avenue hieß es Zinshäuser, schier unbewohnbare Bruchbuden. An der St. Nicholas Avenue hieß es hohe Mieten für kleine Wohnungen. An der 7th Avenue hieß es riesige Wohnungen, die nur erschwinglich waren, wenn man Untermieter mit hineinnahm. Hier in dieser Straße konnte es alles Mögliche heißen. Sie drehte sich in den Wind, um die Gegend genauer in Augenschein zu nehmen. Die Häuser waren alt und hatten schmale Fensterschlitze. Die Zimmer würden also klein und dunkel sein. Und da die Straße von Ost nach West lief, bekamen die Wohnungen sicher keine Sonne. Nie. Im Sommer brüllheiß und im Winter eiskalt. Günstig dürfte sich an dieser dunklen, engen Straße auf rund $28 belaufen, jedenfalls für die obersten Stockwerke. Die Flure würden dunkel sein, schmal. Dann zuckte sie mit den Schultern. Denn wichtiger als dunkle Flure war die Aussicht auf eine eigene Wohnung für sie selbst und Bob. Worauf es wirklich ankam, war, nicht bei Pop und seinen abgetakelten Frauen bleiben zu müssen. Alles, nur das nicht. Dunkle Flure, ein schmutziges Treppenhaus, sogar Kakerlaken an den Wänden. Alles, alles, alles. Alles, naja, fast alles jedenfalls. Sie wandte sich dem Hauseingang zu. Und als sie das tat, hörte sie jemand, Mann oder Frau, sich räuspern. Es war ein so einprägsames Geräusch, zwei Tonlagen, die erste hoch, gefolgt von einem tiefen, grunzenden Atemstoß, dass es ihr trotz des Windes, der an den Mülltonnen rüttelte und die Vorhänge peitschte, deutlich ans Ohr drang, als hätte jemand Hallo gesagt. Und so sah sie hoch, zu dem Fenster über ihrem Kopf. Irgendwo in dem Zimmer, in das sie schaute, brannte Licht, und davor zeichneten sich die Umrisse einer massigen Frau ab. Luti verengte die Augen, um besser sehen zu können. Die Frau war sehr schwarz. Um den Kopf trug sie ein straff geknotetes Bandana. Zu Lutis Verwunderung stand das Fenster offen. Sie staunte, dass die Frau es an einem so kalten, windigen Abend am offenen Fenster aushielt. Dabei hatte sie nicht einmal einen Mantel an, sondern bloß ein loses Baumwollkleid. Muss Baumwolle sein, dachte Luti, denn es wirkte so unförmig, weit und knittrig.
Gar nicht übel, die Wohnung, Herzchen. Klingeln Sie beim Hausmeister, der zeigt sie Ihnen.
Die Stimme klang voll, wohltönend. Doch je länger Luti hinsah, desto weniger gefiel ihr die Frau. Nicht, weil sie die ganze Zeit dort gesessen und sie beobachtet, ihre Gedanken gelesen und sich in ihren Kopf gedrängelt hatte, das war bloß ärgerlich, aber verständlich. Wahrscheinlich hatte sie nichts Besseres zu tun. Vielleicht war sie krank und hatte keine andere Freude im Leben, als zu verfolgen, was auf der Straße vor ihrem Fenster geschah. Nein, daran lag es nicht. Es waren die Augen der Frau. So reglos und böse wie die einer Schlange. Luti sah sie ganz deutlich. Kalte Augen, die sie fixierten, ihren Körper abtasteten, von Kopf bis Fuß prüften und taxierten.
»Klingeln Sie einfach beim Super, Herzchen«, wiederholte die Frau.
Luti wandte sich wortlos dem Eingang zu, ein Gedanken noch bei den Augen. Sie stieß die Haustür auf, trat ein, blieb stehen und nickte. Der Eingang war dunkel. Eine kümmerliche Glühbirne an der Decke spendete gerade so viel Licht, dass man nicht gleich stolperte, etwa über ein am Fuß der Treppe abgestelltes Klavier, dass man wenigstens die Umrisse dessen, eines Elefanten vielleicht, ausmachen konnte, was ein umtriebiger Mieter von der Straße hereingeschleppt hatte. Wenn man allerdings einen Penny verlor, dachte sie, müsste man auf Knien herumrutschen und jeden Fingerbreit der rissigen Fliesen einzeln abtasten, wollte man ihn je wiederfinden. Und was den Elefanten oder das Klavier anging, so irrte sie, denn der Flur war weder für den einen noch für das andere breit genug. Die Treppe führte steil nach oben, hohe, dunkle, schmale Stufen. Sie starrte gebannt hin. Wer diese Treppe hinaufstieg, würde oben, ganz oben, wohl eine abgefeimte, sehr vertrackte und ausgefuchste Hölle betreten.